Und dann geht man automatisch auch anders damit um, also mit einem FAS-Betroffenen. Man muss das einfach wissen, ne? Und dann verändert sich auch die Beziehung miteinander. Und dann öffnet sich auch der andere und kann plötzlich erzählen, was er tatsächlich nicht kann.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist. Und ich muss zu Beginn kurz was loswerden. Und zwar möchte ich euch fragen, was ihr hier letzte Woche veranstaltet habt. Ihr habt fast jeden Tag dieser Woche einen neuen Zuhörerrekord aufgestellt. Es ist krass, wie viele Leute Open Talk Podcast letzte Woche gehört haben. Es ist so cool zu sehen, dass der Podcast wächst und vor allem außerhalb von NRW anfängt zu wachsen. Es bedeutet, dass hier aus meinem Bekannten- und Freundeskreis schon längst rausgewachsen ist und so viele neue Leute Teil hiervon werden. Es gab auch letzte Woche einen großen Zeitungsartikel in Düsseldorf, im Düsseldorfer Anzeiger. Die haben mich interviewt. Das könnt ihr gerne nachlesen unter düsseldorf-anzeiger.de. In Münster ist auch ein kleiner Beitrag zu Open Talk Podcast in der Zeitung erschienen. Und es freut mich einfach, dass so langsam immer mehr Menschen hier drauf aufmerksam werden und sehen, dass ich das hier ernst meine, dass es kein Hobby von mir ist, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und je mehr Leute hier Teil von werden und umso größer das Ganze wird, umso mehr können wir hier verändern. Ich möchte gar nicht mehr viel zu dem Thema sagen. Ich werde am Ende vom Interview noch ein paar Infos für euch haben. Und zwar gibt es nächste Woche bei Open Talk Podcast ein Gewinnspiel auf Instagram und ich habe auch noch ein paar Sachen zum Newsletter zu sagen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Aber ich möchte jetzt gerne zum Interview übergehen, weil ich ein paar Sachen vorher klarstellen muss. Und zwar ist das Thema, was heute kommt, ein bisschen anders als die Interviews, die bisher erschienen sind. Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist vielmehr eine Geschichte und ein Wachruf. Mir war von vornherein klar, dass hier irgendwann Themen auf den Tisch kommen, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert sind, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und dass es viel zu viele Menschen da draußen gibt, die vor diesem Problem die Augen verschließen und diese Dinge nicht angehen, weil es Geld kostet, weil es Mühe ist und weil es einfacher ist, diese Dinge unter den Tisch zu kehren. Und ich möchte mit diesem Podcast dafür sorgen, dass genau diese Themen angesprochen werden und dass da ein Unterschied draußen gemacht wird. Dass es irgendwann nicht mehr heißt, man kann die Augen davor verschließen und diese Probleme gibt es gar nicht. Worum geht es heute? Es geht um das Thema FAS, das fetale Alkoholsyndrom. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich Claudia kennengelernt habe, habe ich von diesem Thema noch nie etwas gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass es existiert und wie weit verbreitet das ist. Ich saß vor 2-3 Wochen in Köln bei einer Veranstaltung von ein paar Freunden von mir, das Ganze heißt Human Stories und ist ähnlich aufgebaut wie dieser Podcast hier. Und zwar erzählen Menschen ihre Geschichten, nur dass das Ganze live auf einer Bühne passiert. An diesem Abend habe ich Claudia kennengelernt und zwar war sie eine der Speakerinnen, die an dem Abend ihre Geschichte erzählt hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass sie mich wirklich komplett beeindruckt hat. FAS ist die verbreitetste Behinderung in Deutschland und kein Mensch spricht drüber. Worum geht es bei FAS? Und zwar kommt diese Behinderung zustande, wenn Mütter in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Und es heißt nicht, dass die Mutter Alkoholikerin sein muss und jeden Tag Alkohol trinkt. Die kleinsten Mengen Alkohol reichen aus, um dafür zu sorgen, dass das Kind ein Leben lang behindert ist. Claudia hat vor 21 Jahren ihre Tochter adoptiert. Und das Problem bei der ganzen Sache war, dass ihr niemand gesagt hat, dass ihre Tochter FAS hat. Ihr wurde 18 Jahre lang vorgeworfen, dass sie ihre Tochter falsch erzogen hat. Sie der Grund dafür ist, dass ihre Tochter überall aneckt und kein vernünftiges Leben führen kann und dass sie einfach eine schlechte Mutter ist. Und genau über diese Geschichte redet sie, wie es war herauszufinden, dass ihre Tochter behindert ist. Und ich bin wirklich froh, diese Geschichte mit euch teilen zu dürfen, weil es zum einen eine Geschichte ist, aus der man sehr viel mitnehmen kann, zum anderen euch aber die Augen öffnen soll, weil mir hat sie definitiv die Augen geöffnet. Nehmt dieses Interview vielleicht zum Anstoß und googelt das Ganze einfach mal. Lest euch ein paar Artikel durch. Die Leute, die den Newsletter bisher abonniert haben, die kriegen die ganzen Materialien von mir zugeschickt. Ich habe ein paar Dokus rausgesucht und es ist wirklich wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es jeden von uns betreffen kann. Auch wenn ihre Tochter beim Interview nicht dabei war und ich sie noch nicht kennengelernt habe, kann ich aus vollster Überzeugung sagen, dass jede Entscheidung, die sie in der Vergangenheit getroffen hat und auch alles, was sie momentan tut, nur aus dem Grund passiert, um das Beste für ihre Tochter herauszuholen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und ich hoffe wirklich, dass ihr was mitnehmen könnt.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Claudia, wir haben uns jetzt ausgiebig warm gequatscht. Wir haben jetzt schon ein Interview quasi fertig gemacht, was wir nicht aufgenommen haben. Aber ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal ins Mikrofon, weil das, was du zu sagen hast, das müssen ein paar Leute da draußen mitbekommen. Aber bevor wir jetzt einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Also ich heiße Claudia, bin 49 Jahre alt und bin eine Adoptivmutter eines Adoptivkindes mit FAS-Vollbild.
Da reden wir gleich drüber. Ich bin wirklich gespannt, was du zu sagen hast. Aber bevor wir ins Interview einsteigen, würde ich gern dein Zitat hören. Was hast du mitgebracht?
Ja, mein Zitat, was mich immer so an meine Tochter und mich erinnert, ist: Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe.
Ich muss sagen, ich habe es ja im Intro bereits gesagt, ich kenne deine Geschichte ja. Und als du deine Geschichte das erste Mal erzählt hast, hat dieses Zitat mich wirklich getroffen. Also es war, das wird, glaube ich, gleich in der Geschichte auch deutlich, wie wichtig dieses Zitat für dich auch ist. Um den nächsten Schritt zu machen, wie schwer fällt dir das, offen über Probleme zu sprechen, offen Dinge anzusprechen, die dich beschäftigen oder bedrücken?
Also jetzt aufs Thema FAS zu kommen, finde ich es ganz wichtig, darüber zu reden, weil es halt eine Behinderung ist, die sehr hoch ist und es viele Menschen betrifft und kaum darüber gesprochen wird und es recht selten, also bekannt ist.
Im Titel steht es, du hast es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, was ist FAS? Kannst du das einfach mal ein bisschen erklären?
Ja, also FAS steht für das fetale Alkoholsyndrom und ist eine Behinderung und entsteht nur, wenn man in der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Und dabei ist halt wichtig zu erwähnen, dass es nicht viel Alkohol sein muss, sondern bereits kleine Mengen Alkohol zu dieser Behinderung führen können.
Du hast gesagt, ein bisschen Alkohol reicht aus, um wirklich Folgeschäden anzurichten. Was für Folgeschäden sind das? Also was hat FAS oder was ist FAS?
Ja, also die Kinder sind unterschiedlich geschädigt, weil halt es kommt immer auf den Zeitpunkt in der Schwangerschaft an, wo getrunken wird und wie viel getrunken wird, weil die Entwicklung in den 9 Monaten halt immer in einem verschiedenen Stadium ist. Die Kinder können so geschädigt sein, entweder sogar geistig behindert oder haben Organschäden. Sie können aber auch einen recht guten IQ haben und sind halt in der Regel sehr verhaltensauffällig. Sie sind vom Gehirn her in den kognitiven Funktionen und exekutiven Funktionen halt beeinträchtigt. Sie lernen nicht aus Fehlern, können ihre Handlungen nicht richtig umsetzen, haben oft Probleme im Sozialverhalten und diese ganzen Sachen, die können halt dazu führen, oder es ist halt meistens so, dass Menschen mit FAS halt auch nicht alleine sich um ihr Leben kümmern können. Also sie können oft nicht alleine wohnen, müssen in einer Einrichtung oder wenn sie jetzt auch nicht diagnostiziert werden. Es gibt auch viele Erwachsene, die undiagnostiziert sind, landen halt oft in der Obdachlosigkeit oder in der Psychiatrie.
Jetzt würde mich interessieren, wie verbreitet ist das Ganze? Ist FAS eine Krankheit, die manchmal vielleicht jemand bekommt oder ist es doch eine hohe Anzahl in Deutschland vor allem?
Also es ist die größte und höchste Behinderung, die wir haben. Es gibt keine Behinderung, die größer ist. Und es ist die einzigste Behinderung, die es gibt, die vermeidbar ist, weil sie nur durch den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft entsteht. Und man schätzt so in Deutschland ungefähr an 10.000 Geburten pro Jahr. Und dann gibt es da halt noch die Dunkelziffer.
Ich habe keine Ahnung gehabt, was FAS ist, bevor ich dich kennengelernt habe. Also ich habe nie von diesem Thema gehört. Dann habe ich im Internet mal ein bisschen geguckt und diese Dunkelziffer, die du eben schon angesprochen hast, ist enorm groß. Also es laufen so viele Leute da draußen rum, die nicht diagnostiziert sind und die überhaupt gar nicht wissen, dass sie es haben. Und zum anderen wird über diese Krankheit nicht gesprochen. Warum ist das so, dass FAS so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist?
Ja, es ist wirklich zum Teil schwer zu verstehen. Also ich denke halt, dass der Alkohol bei uns halt einen hohen Stellenwert hat, weil es halt ein Genussmittel ist und nicht unbedingt als Droge oder Zellgift angesehen wird, obwohl es ein reines Zellgift ist. und ja, der Alkoholgenuss bei uns halt auch einen hohen Standardwert hat in der Gesellschaft. Die Alkoholindustrie verdient viel Geld damit und es ist halt auch eine Behinderung, die sehr schwierig ist und auch in der Regel halt viel Geld kostet. Und man hat so den Eindruck, dass man vielleicht nicht gerne darüber reden möchte, weil solange man das nicht so öffentlich macht und bekannt macht, würden vielleicht auch die Kosten nicht ansteigen für diese Behinderung. Und so wie es bisher lief, dass sie vielleicht auch eher nicht so auffallen und vielleicht dann auf der Straße landen, wo es dann auch für alle billiger ist. Ja, das sind vielleicht so diese Hintergründe, warum es nicht so auftaucht. Also so richtig zu verstehen ist es nicht, weil es ist eigentlich schon länger bekannt, dass Alkohol in der Schwangerschaft schädlich ist. Aber seltsamerweise redet man kaum über diese Behinderung.
Wie war dein Kontakt mit dem Thema? Wie bist du dazu gekommen? Also es gibt ja einen Hintergrund, warum FAS für dich so ein riesiges Thema ist. Lass uns ein bisschen dazu übergehen. Wie hat FAS einen Bestandteil in deinem Leben bekommen?
Also es hat sich halt so entwickelt, dass meine Tochter als gesundes Kind damals vermittelt wurde. Ich hatte über die Herkunftsfamilie keine Informationen. Und der Verlauf von der Entwicklung meiner Tochter war halt so, als Kleinkind war sie schon recht auffällig, aber das war noch immer irgendwie so tragbar. Es wurde halt richtig schlimm mit Beginn der Pubertät, was auch so ein bisschen typisch FAS ist.
Um noch mal ein bisschen zu der Adoption zurückzukommen. Also du hast dich ja dazu entschieden, ein Kind zu adoptieren. Und normalerweise ist es ja so, dass man aufgeklärt wird, wo das Kind herkommt, in welchem gesundheitlichen Zustand das Kind ist. Wie war das bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, dass du komplett ausreichend aufgeklärt wurdest?
Nein, im Prinzip nicht. Also sie kam als Frühgeburt, aber als gesundes Kind. Und ich hatte von der Herkunftsfamilie nicht alle Informationen.
Das ist ja eigentlich ein Unding, weil du kriegst ja quasi ein Kind, du kriegst Verantwortung, du kriegst deine eigene Tochter, weißt aber überhaupt nicht, wer ist dieser Mensch. Und noch viel wichtiger, in welchem gesundheitlichen Zustand ist dieser Mensch. Und wenn jemand sagt, das Kind ist gesund, klar, dann gehst du ja auch irgendwie mit dieser Einstellung in dein Leben und sagst, meine Tochter ist gesund. Wann kamen die ersten Momente, wo sie vielleicht anders war als andere Kinder?
Sie war als Kleinkind halt auffällig. Also sie hatte, was mir aufgefallen ist, so ein reduziertes Schmerzempfinden. Sie hat sich immer wieder Gefahren ausgesetzt und nicht daraus gelernt, wenn sie das und das tut, dass das und das passiert. Sie wirkte anders wie andere Kinder. Sie war auch bindungslos, aber ich hab's darauf geschoben, dass sie halt adoptiert ist. Dass dann Dinge anders vielleicht sind, weil sie ja erst später zu mir gekommen ist und dadurch ja auch erstmal keine Bindung zu einer Mutter aufgebaut hatte.
Also die Option, dass sie vielleicht krank sein könnte, dass da vielleicht was ist, was du gar nicht beeinflussen kannst, hinsichtlich einer Krankheit oder Behinderung, der Gedanke kam dir in dieser Zeit überhaupt nicht?
Nein, dass ja keine geistige oder körperliche Behinderung war, also ist, fiel das gar nicht auf, sondern halt nur als sehr aufgewecktes, vielleicht leicht auffälliges Kind. Ich habe damals, weil ich ja sehr schnell alleinerziehend war, ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, um zu gucken, ob sie psychisch irgendwie einen Knacks wegbekommen hat. Und da hat man mir gesagt, dass es ein völlig normal gesundes Kind wäre. Und daher habe ich das Thema nicht weiter im Kopf gehabt, dass irgendwas nicht wirklich krankheitsmäßig nicht stimmt. Also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich ja klassisches FAS-Kind aufgenommen hatte. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, das war früher sowieso so, dass Pflegekinder, Adoptivkinder vielleicht einfach auch anders sind, weil sie anders starten.
Wie hast du das denn dann versucht zu erklären, wenn sie Dinge anders getan hat? Wenn da Momente waren, wo du gesagt hast, aber mein Nachbarskind macht das nicht.
Ja, das ist schwierig. Also man sucht schon nach Antworten. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, naja, ich weiß nicht, wie die leiblichen Eltern sind. Ne? Also was vielleicht auch einfach so in den Genen schon mitgebracht wird. Und habe dann auch geglaubt, okay, ich habe einfach von Natur aus ein sehr, sehr aufgewecktes, anstrengendes Kind. Und da ich ja auch halt alleinerziehend war, hatte ich ja auch viele andere Probleme. Also arbeiten gehen und habe das nicht in den Fokus gestellt, dass was ganz Schlimmes nicht stimmt.
Wann hat es angefangen, dass du so das Gefühl hast, du verlierst ein bisschen die Kontrolle über sie?
Ja, man merkt das irgendwann, wenn sie dann halt älter werden. Und bei uns speziell dann so Übergang 4. in die 5. Klasse und dann Anfang Pubertät. Dass die Verhaltensauffälligkeiten schlimmer wurden, auch dass nicht mehr in der Schule mitkommen. Aber man keine Antworten dafür fand, warum, weshalb es so ist. Und sie sich selber ja auch nicht äußern konnte, was da plötzlich in der Schule nicht mehr funktioniert und. Und sie war ja auch von der Reife weit zurück.
Das heißt, sie war einfach kopfmäßig nicht so weit wie die Kinder in ihrem Alter?
Genau, genau.
Wie hat sie das denn aufgenommen? Also sie hat das ja irgendwann, Kinder bekommen ja schon früh Sachen mit. Und je älter Kinder werden, umso mehr kriegen sie das ja wirklich mit und können irgendwann auch drüber sprechen. Gab es Momente, wo sie quasi versucht hat, sich zu erklären oder Probleme damit hatte, sich selber zu verstehen? Hat sie dir das irgendwie mal deutlich gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Also das war, als wenn sie in einer eigenen Welt lebt und man keinen Zugang zu ihr fand, dass sie vielleicht äußert, das kann ich nicht, da habe ich Probleme. Die war da völlig in einer eigenen Welt. Und dadurch, dass die Dinge nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten, hat sie auch dicht gemacht und wurde dadurch in ihrer Hilflosigkeit aggressiv. Das war diese Reaktion, dass sie sich selber nicht verstanden hat.
Aus Missverständnis mit sich selber hat sie aggressiv nach außen reagiert, genau. Weil das für sie der einzige Weg war zu sagen, also sie konnte sich mit dem Problem nicht auseinandersetzen. Nein. Und sie konnte es nicht erklären. Nein. Du konntest es nicht erklären und dann war Schutzreaktion, Aggressivität.
Ja, das passt so zu FAS, dass sie halt in ihrer Hilflosigkeit auch aggressiv werden, weil sie dann Dinge nicht verstehen und nicht umsetzen können.
Wie ging es von da aus weiter? Irgendwann hast du ja gesagt, du brauchst Hilfe, du schaffst das alleine nicht mehr. Mhm. Wie hast du da die ersten Schritte übernommen und aus welchem Grund hast du angefangen, die Hilfe zu suchen?
Als die Situation sich zugespitzt hat, dass sie halt von der Schule verwiesen wurde und auch kaum noch zu führen war, habe ich es zuerst bei Ärzten versucht, bei Psychiatern. Das hat alles nichts gebracht. Also sie wurde eher immer diese Schublade getan, dass sie schwer erziehbar ist und ich in der Erziehung viel falsch gemacht habe. Und habe dann das Jugendamt um Hilfe gebeten und wir mussten die Lösung erstmal finden, sie in eine Wohngruppe zu tun, in eine Jugendhilfeeinrichtung.
Also es war von Anfang an so, dass Leute auf dich zugekommen sind, wenn du gesagt hast, ich brauche Hilfe? Hieß es immer, das ist erstmal deine Schuld. Du hast was falsch gemacht, war deine falsche Erziehung.
Genau. Ich hatte ja dadurch, dass ich keine Information der Herkunftsfamilie hatte, sprich Drogen- oder Alkoholkonsum im Umfeld oder wie auch immer, war ich auch nie in diesem Film, dass ich eventuell ein Kind haben könnte, was ja dann durch Alkohol geschädigt ist. Und da Ärzte kaum jemand FAS kennt, hat es auch keiner gesehen.
Ja, was hat das mit dir als Person gemacht? Weil du hast dir ja die Schuld gegeben auch irgendwann. Ja. Also
man dreht eigentlich völlig am Rad. Also man ist ja am Verzweifeln, weil das eigene Kind nicht funktioniert.
Und du bist ja auch irgendwie machtlos. Also ich stelle mir das so vor, ich meine, ich kann nicht in die Köpfe meiner Eltern gucken, aber ich habe auch Dinge getan, die vielleicht nicht so cool waren, wo sie gesagt haben, ja, das müsstest du irgendwie anders machen. Aber es war immer so, dass sie noch die Kontrolle am Ende des Tages über mich hatten. Aber ich stelle mir das so schwierig vor, so hilflos zu sein und wirklich am Ende des Tages nicht mehr die Kontrolle zu haben, dass man dann da sitzt und sagt, ich weiß es nicht mehr.
Ja, das ist schlimm. Und als es dann in den Wohngruppen noch schlimmer wurde, das war schon kaum zum Aushalten. Ja.
Also du hast sie dann in betreutes Wohnen gegeben?
Genau.
Was dann bedeutet, dass sie quasi 24 Stunden professionelle Hilfe bekommen hat?
Genau, habe ich gedacht. Aber die wussten ja letztendlich auch nicht, dass sie FAS hat. Und selbst Wohngruppen kennen ja, viele kennen kein FAS. Das heißt, sie funktionierte da ja noch weniger und es wurde noch schlimmer. Und dadurch, dass sie da so bestraft wurde, weil sie auch sie hat die Regeln ja gar nicht verstanden und umgesetzt, hat sie auch psychisch abgebaut. Also ihr Zustand körperlich, also vor allen Dingen von der Psyche, der verschlechterte sich dramatisch. Also immer, wenn ich sie besucht habe, habe ich jedes Mal ein anderes Kind vorgefunden. Also sie war kaum in der Lage, sich irgendwie auch selber vernünftig anzuziehen oder Körperpflege war schwierig und sie fing dann auch irgendwann an, sich selber zu verletzen. Also sie hat sich dann die Oberarme aufgeschnitten Und ja, das ist schon Horror, wenn man dabei zuguckt und das nicht verhindern kann.
Also diese Reaktion, ihr Verhalten kam immer noch aus diesem Grund heraus, dass sie sich selber nicht verstanden hat?
Ja, weil sie ja so unter Druck stand. Das ist ja, wenn man von einem FAS-Kind Dinge verlangt, die normale Kinder schaffen, dann stehen die ja total unter Strom. Und das äußert sich dann halt durch Aggressivität oder auch zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, weil die wissen ja gar nicht mehr, wohin mit sich selber. Und sie war ja am wenigsten in der Lage zu erklären, warum sie die Dinge anders macht. Und die Außenwelt versteht das ja gar nicht, warum die so und so tickt oder so und so handelt, ne? Und dann bestraft man immer weiter. Und da ist sie überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Und dann hieß es halt, sie ist halt schwer erziehbar, ne? Sie hört einfach nicht. Und das verschlimmerte sich dann auch so weit, dass sie halt immer wieder weglief und dann auch wochenlang untergetaucht ist.
Also mir fällt das so schwer, mich in diese Gefühlssituation hineinzuversetzen, auch in deine Lage, weil es stand ja die ganze Zeit dieses riesige Fragezeichen über dem Thema. Warum ist sie so? Wie geht man damit um? Also wie kann man abends quasi zu Bett gehen und keine Antwort darauf haben? Also was macht das mit einem?
Also es war halt auch so, die Wohngruppen meinten immer so zu mir, sie setzt Dinge nicht um und ich hätte sie anscheinend falsch erzogen. Und ich habe dann immer ganz komisch dieses Bauchgefühl gehabt, ja, ich weiß, dass sie das nicht so umsetzt, aber es ist so, dass sie es nicht umsetzt und ich kann es aber nicht erklären. Und dann habe ich dann Tipps gegeben, wie sie in der Wohngruppe mit ihr fertig werden. Nur diese Tipps hatten nichts mit Pädagogik zu tun. Aber mein Bauchgefühl oder meine Erfahrung wusste, obwohl ich ja nicht wusste, dass sie FAS hat, man muss jetzt so und so mit ihr umgehen, weil sonst kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Es war verrückt, ja.
Es war dann ja so, dass die Wohneinrichtungen nicht den gewünschten Effekt hatten, den du dir erhofft hast. Wie ging es dann noch weiter?
Also als sie aus der letzten Wohngruppe rausgeworfen wurde, habe ich sie dann dort abgeholt. Ja, sie ist dann auch vorher noch da zusammengeschlagen worden. Die Situation war nicht so schön. Und ich hatte sie dann erstmal wieder zu Hause mit 17 und habe dann das Jugendamt nochmal gebeten, eine Familienhelferin zu bekommen, weil ich durch diese Berufstätigkeit nicht auf sie aufpassen konnte und ich wusste nicht, wie es weitergeht, weil sie hatte auch jahrelang keine Schule mehr besucht. Sie war also nicht beschulbar. Und sie war halt psychiatrisch quasi dann auch erkrankt. Also sie hatte so einen Verfolgungswahn entwickelt und hat Personen gesehen, die nicht da waren, Sachen gehört, die nicht da waren. Und ja, die war nach diesen Wohngruppen, ja, man könnte sagen, einfach total durch.
Du hast ja dein Kind in Anführungsstrichen professionelle Hilfe gegeben.
Ja.
Vom Status her waren die Leute ja quasi dazu prädestiniert, Menschen wie dir zu helfen und schwer erziehbare Kinder irgendwie zurück ins Leben zu führen.
Ja.
Wenn das Kind aus solchen Häusern, Wohngruppen dann aber zurückkommt und alle sagen, sorry, da können wir nichts machen, was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist schon schlimm, weil ich habe dann Schuldgefühle gehabt, weil sie kam ja schlimmer wieder zurück, als wie ich sie weggegeben habe. Und habe dann auch gedacht, dass, also wenn ich dann ihre Arme, das habe ich aber heute auch noch, wenn ich ihre Arme sehe, dann denke ich immer, dass ich das verschuldet habe, weil ich sie weggegeben habe. Es kann auch sein, wenn ich sie nicht weggegeben hätte, dass es hier auch passiert wäre. Ne? Das kann man, aber für mich sind das dann so Schuldgefühle, weil sie ja in einem schlechteren Zustand wieder zurückkam. Und ich meine immer, ich hätte mich dann noch mehr kümmern müssen, um FAS rauszubekommen. Aber ich kannte ja nicht den Begriff FAS und ich wusste nichts von der Herkunftsfamilie.
Wie war denn euer Verhältnis in der Zeit? War sie irgendwie an einem Punkt, wo sie dir quasi mal die Schuld dafür gegeben hat? Du hast sie dir selber gegeben, aber hat sie zu irgendwelchen Punkten mal gesagt, du bist das schuld?
Also sie war mit Sicherheit wütend auf mich, weil ich sie halt in diese Wohngruppe gegeben habe, ne? Und sie hat auch immer gefleht, dass ich sie rausnehme, was ich auch gerne getan hätte. Aber ich genau wusste, ich wäre zu Hause nicht mit ihr fertig. Und das Jugendamt halt auch gesagt hat, wenn ich die Maßnahme beende, dann beende ich diese Hilfemaßnahme und dann helfen sie mir nicht mehr. Also das war so ein bisschen Druck. das war, also dadurch, dass sie verhaltensauffällig war, waren das auch schon heftige Machtkämpfe. Ne? Also die ist auch auf mich los und hat mich beschimpft und so. Und ja, das ist dann so eine Gratwanderung, gebe ich dieses Kind auf oder bleibe ich da einfach dran? Und ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss dranbleiben. Also es ist dann so ähnlich wie, man wird einen Tag massiv beschimpft, wo man denkt, das ist kaum zum Aushalten. Und am anderen Tag hat man dann ein kleines Kind vor sich, was dann vor einem steht und sagt, ich hab dich lieb. Und da fährt man Achterbahn, nonstop, emotional.
Wann hieß es denn das erste Mal, dass deine Tochter wirklich behindert ist? Dass es nicht an der falschen Erziehung lag, sondern dass es wirklich die Behinderung ist?
Also es kam ja dann auch diese Familienhelferin, also ich musste sehr darum kämpfen und sie hat direkt beim ersten Besuch zu mir gesagt, dass sie denkt, dass das ein FAS-Kind ist und dass es nichts mit schwer erziehbar zu tun hat. Und hat mir dann geraten, ich soll mal im Internet nachgucken, soll mir auch mal die Babysfotos angucken und so. Und da habe ich dann komischerweise auch meine Tochter direkt wiedererkannt, weil diese halt das klassische Gesicht hatte, auch was Babys mit FAS Vollbild haben. Ja, und sie hat mir dann angeboten, mit mir gemeinsam in eine Klinik zu fahren, um das zu diagnostizieren.
Dann hieß es quasi, deine Tochter ist behindert. Was war das für ein Gefühl? Was hat es das irgendwie einfacher gemacht, mit der Situation auf einmal umzugehen? Also wie war das, als du das gehört hast in dem Moment? Weil da haben ja jahrelang vorher Fragezeichen in deinem Kopf irgendwie rumgeirrt.
Ja, es war ein Schock. Also es war ganz komisch. Man hat ja erstmal immer dieses klassische Bild, entweder ist man körperlich behindert oder geistig behindert. So. Und dass sie anders ist wie andere, war mir ja schon klar. Und dass da irgendwas nicht ganz so rund läuft. Und ja, das war dieser Schock, erst nach 17 Jahren zu erfahren, dass sie letztendlich eine Behinderung hat. Ja, das konnte ich erstmal überhaupt nicht so verarbeiten, weil man mir auch so sagte, ne, dass da nicht mehr viel kommt und dass ich diese üblichen Träume, dass ich das alles wegschieben müsste, also dass sie nichts mehr lernen wird und wahrscheinlich in einer Einrichtung leben muss und nicht für sich sorgen kann selber. Und auf der anderen Seite hatte ich dann diese Erleichterung, dass ich es nicht schuld war. Also ich wusste zum ersten Mal, dass da jemand zu mir sagt, es hat nichts mit meiner falschen Erziehung zu tun, sondern weil sie das hat, was sie hat und ihre leibliche Mutter in der Schwangerschaft Alkohol zu sich genommen hat, dass ich es nicht schuld bin. Ja.
Wie erklärt man das seinem Kind?
Ja, das habe ich mich dann damals auch gefragt. Also sie war bei der Diagnosebesprechung nicht dabei und ich habe das zu Hause versucht. Das war gerade diese pubertierende Zeit, wo sie auch tatsächlich überlegt hat, ihre Eltern kennenzulernen, leiblichen Eltern. Also es war irgendwie ein bisschen verrückt. Und jetzt war ich aber in diesem Film, also sie war ja auch erstmal noch sehr krank, lebt in ihrer eigenen Welt, hochpubertierend, 1000 Wünsche, Lebenswünsche und Träume. Und dann gibt es ja noch leibliche Eltern und ich musste jetzt erklären, dass sie behindert ist. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich habe es versucht, es hat null geklappt. Dann musste ich ja sowieso schnell in diesen Behindertenfilm so reinfahren mit Ausweis und habe dann im Internet eine Klinik ausgemacht, wo stationär FAS-Kinder aufgenommen werden, auch für Gutachten und Medikamenteneinstellung. Und da bin ich dann noch ganz schnell vor dem 18. Lebensjahr mit ihr hingefahren, mit der Hoffnung, dass wenn sie da andere sieht, die das Gleiche haben wie sie, dass sie sich dann öffnet und ich diesen Zugang finde, ihr das klarzumachen, was sie hat. Und das Verrückte an dieser Geschichte war, also ich habe sie kaum dahin bekommen, also sie ist dann mit. Es war aber ein Machtkampf, sie überhaupt ins Auto zu bekommen. Und das Verrückte war, dass sie auf der Fahrt dahin zu mir sagte, dass sie das schon schlimm findet, was ich da mit ihr mache, weil wir führen jetzt dahin, wo alle das Gleiche hätten, was sie hätte. Und das wäre kaum zu ertragen. Und das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, sie merkt schon, dass sie anders ist und sie leidet darunter. Also es war schon heftig. Also sie hatte Angst davor, dass sie das ertragen muss, wie sie ist, weil die anderen das ja auch haben. Also sie hat sich da in dem Moment das erste Mal gespiegelt.
Wie ist das denn in diesem Moment, wenn dein Kind behindert erklärt wird, kommen dann von links und rechts alle Leute an und sagen, der Staat kommt, das Jugendamt kommt und sagt, okay, jetzt helfen wir dir. Jetzt, wo Nein. es offiziell ist, kriegst du alle Hilfe, die du benötigst. Also wie war diese Situation dann auf Nein, einmal?
Also FAS ist ganz schwierig, weil die Behörden kennen es ja auch nicht. Und je nachdem, wo man lebt, also man muss eigentlich für alles auch noch kämpfen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist schwierig, weil es ja auch keiner kennt. Und es ist ja in dem Sinne auch eine unsichtbare Behinderung. Wenn die Person nicht geistig behindert ist, dann sieht man ja erstmal gar nicht, was da los ist. Und unser Staat hat sich bisher da auch nicht so intensiv drum gekümmert. Ne? FAS ist nicht auf dem Bildschirm so richtig. Ne? Also wenn ich jetzt ein Kind mit Down-Syndrom habe, dann weiß jeder, was Sache ist. Wenn ich sage, ich habe ein Kind mit FAS, da fängt es bei den Behörden dann halt schon mit der Problematik an, dass sie diese Behinderung nicht kennen. Na, also man fordert ja Hilfe für was an, was schon einer nicht kennt. Also das ist schwierig. Und es ist einfach nicht so präsent, dass es diese Behinderung gibt.
Wie sieht ihr Alltag denn heute aus? Also wenn wir einfach den Zeitsprung machen. Also hat sie gelernt, mit ihrer Krankheit umzugehen, und noch viel wichtiger, hat sie gelernt, das Ganze zu akzeptieren?
Ja, also es war am Anfang ganz wichtig, auch dass sie Medikamente bekommen hat. Und dann habe ich mich mit FAS auseinandergesetzt, was da eigentlich genau passiert oder warum sie so und so ticken und was sie nicht können. Und dann geht man automatisch auch anders damit um, also mit einem FAS-Betroffenen. Man muss das einfach wissen, ne? Und dann verändert sich auch die Beziehung miteinander. Und dann öffnet sich auch der andere und kann plötzlich erzählen, was er tatsächlich nicht kann. Ne? Und dann hat die auch angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war wichtig, ne? Und das hätte ich halt auch gerne viel, viel früher gehabt. Weil, also dieses Undiagnostizierte, das ist einfach die Hölle. Ich meine, selbst mit Diagnose ist es schon sehr schwierig, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte Diagnose viel früher gehabt.
Wie ist das jetzt, wenn du auf diese Zeit zurückguckst? Da ist es, was ich so faszinierend finde, als ich deinen Vortrag gehört habe, war es trotzdem so, dass du Momente hattest, wo du gelacht hast. Und das war auch die ganze Zeit, als wir Kontakt hatten. Du hast am Telefon viel gelacht, du hast gerade, als wir uns vorher unterhalten haben, viel gelacht. Das heißt, du hast so viel durchgemacht, da ist so viel, ich meine, wir haben viel jetzt nicht im Interview hier angesprochen, was du wirklich durchgemacht hast, was passiert ist, die Momente, die du erlebt hast. Aber trotzdem hast du nie aufgegeben. Und das finde ich so unglaublich faszinierend. Und du stellst dich jetzt auch noch hin und sagst, auch wenn das passiert ist, mache ich trotzdem jetzt den Mund auf und erzähle das noch. Woher nimmst du diese Kraft, einfach nie zu sagen, ich gebe jetzt auf?
Ja, es ist schwierig. Also man ist ja in dem Film regelrecht drin, ne? Also also FAS bestimmt ein einfach so. Also das ganze Leben wird damit bestimmt und man fährt so Achterbahn, ne? Also es gibt Tage, die sind super toll und dann passiert wieder irgendwas und dann rauscht man wieder nach unten. Und dann gibt es auch Tage, wo ich dann sage, boah, also ich habe jetzt auch keine Lust mehr und ich mag nicht mehr. Und dann steht man immer wieder auf, weil ich habe ja keine andere Option. Welche Option hätte ich denn? Wenn ich sie fallen lasse, dann wäre sie verloren. Ich hab ja keine andere Option. Ich kann mich damit aufbauen, dass halt irgendwann vielleicht alles gut ist und versuche, sie fürs Leben fit zu machen. Also in einer Einrichtung möchte sie nicht und sie möchte halt in ihrer Wohnung alleine leben, also da klarkommen. Und das versuche ich mit ihr zu trainieren. Eine andere Option habe ich halt auch nicht.
Wenn wir das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen und einfach so zurück auf deine Geschichte gucken und zurück auf die Zeit, die du erlebt hast, was können Leute, die uns gerade zugehört haben, aus deinem Thema mitnehmen, aus dem, was du gerade hier erzählt hast, was kann man für sich da mitnehmen, was würdest du als eigene Zusammenfassung davon?
Also das ist halt wichtig, ist, dass auch kleine Mengen Alkohol zu dieser Behinderung führen in der Schwangerschaft und dass halt Frauen, wenn sie überlegen, schwanger zu werden, einfach schon bei der Planung sofort aufhören zu trinken und dass unsere Gesellschaft einfach hinguckt, dass es die Behinderung gibt und dass es halt auch viele Erwachsene und Diagnostizierte gibt, die als Versager betitelt werden und einfach wahrscheinlich auch gar nicht anders können und gar nicht mehr leisten können und nicht mehr auf die Reihe bekommen. Aber letztendlich dahinter eine Behinderung steckt.
Was mir zum Schluss jetzt noch wichtig wäre, wie gehe ich denn jetzt quasi damit um, wenn ich weiß, oh, da könnte jemand in meinem Umfeld sein, der das vielleicht hat. Da ist mir irgendwie was aufgefallen. Vielleicht möchte ich das mal kontrollieren lassen. Wie kann ich damit umgehen als Person, die das gerade hört? Also was würdest du da für Ratschläge an die Hand geben?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei Erwachsenen, Undiagnostizierten, wenn die davon hören, wie sich jemand mit FAS verhält oder welche Probleme er hat, die finden sich eigentlich in der Regel ganz schnell darin wieder. Also viele sind dann dankbar, wenn sie plötzlich auf was hingewiesen werden. Und das halt die Antwort auf dieses ständige Versagen ist. Ja, bei Kindern ist halt schwierig. Also oft tauchen die Kinder ja eher bei Pflegeeltern und Adoptiveltern auf, weil die Eltern halt sagen, mit dem Kind stimmt was nicht. Aber es gibt ja auch noch viele, viele, viele leibliche Eltern mit FAS-Kindern. Ich glaube, die tun sich da vielleicht auch manchmal schwer zuzugeben, dass sie vielleicht getrunken haben in der Schwangerschaft, aber es ist alles besser, es zuzugeben und dem eigenen Kind zu helfen, als sich zu schämen oder das dann zu verschweigen.
Also ist wirklich der Moment, in dem man einfach offen drüber spricht, der wichtige. Und das machst du ja auch. Du hast mir eben erzählt, dass du vor Gericht gegangen bist. Du hast das Jugendamt verklagt und du steckst auch gerade wieder in einem neuen Prozess. Einfach, weil du zeigen möchtest, dass das Problem sich nur ändert oder dass das Problem nur Aufmerksamkeit bekommt, wenn man wirklich drüber spricht und nicht sich klein machen lässt davon.
Ja, weil ich halt einfach nicht will, dass andere das auch erleben müssen, dass man undiagnostiziert jahrelang nicht weiß, was hier eigentlich passiert.
Dann ganz zum Schluss, lass uns noch deine Buchempfehlung hier reinpacken. Was hast du für ein Buch dabei?
Also ich würde das Buch von diesem Professor Dr. Spohr aus Berlin empfehlen, das fetale Alkoholsyndrom, weil da letztendlich alles drin steht, vielleicht auch zum Teil auch viel Medizinisches, aber es steht einfach alles drin und das ist der Arzt in Deutschland, der am meisten, also die längste FAS-Erfahrung hat.
Gut, also das hilft nochmal dabei, das Thema ein bisschen zu verstehen. Super. Ich finde es total toll, dass du deine Geschichte geteilt hast, Claudia, dass du so ehrlich warst und uns wirklich Einblicke in den Alltag gegeben hast. Und ich habe es eben schon gesagt, ich finde es total faszinierend, wie du bist und wie du wirkst und was für eine positive Aura du trotzdem hast. Und ich möchte einfach Danke sagen, dass du das Interview hier gegeben hast.
Danke.
Wie bereits im Intro angekündigt, will ich euch noch ganz kurz zwei Dinge mitgeben. Zum einen will ich kurz auf den Newsletter eingehen und zwar will ich euch den wirklich ans Herz legen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt manche Dinge, die kann ich nicht mit in die Interviews reinpacken. Ich kann euch hier keine Links diktieren oder was auch immer. Und auch die Kommunikation über Instagram ist relativ schwierig. Ich habe wirklich wichtige Sachen, die ich euch noch gerne mitgeben möchte, damit das Interview nicht einfach nur ein Interview ist, sondern man vielleicht noch mehr damit bewegen kann. Deshalb meldet euch bei www.opentalkpodcast.de beim Newsletter an und helft mir dabei, das Ganze hier einfach noch effizienter zu machen. Zum anderen will ich noch kurz auf das Gewinnspiel eingehen. Und zwar läuft ab morgen Abend um 7 Uhr auf Instagram ein Pullover-Gewinnspiel, wo ihr eigens designte Open Talk Podcast Pullover gewinnen könnt. Die gibt es nirgendwo zu kaufen. Und falls ihr da Interesse dran habt, schaut gerne bei Open Talk Podcast bei Instagram vorbei. Jeder hat die Möglichkeit, da was Cooles zu gewinnen. Sonst bin ich raus für heute. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder bei einem neuen Interview. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Sonntag.